Hallo, herzlich willkommen zur heutigen Heise Show. Wir sprechen heute über vernetzte Autos, über autonome Autos und wie sich die Autoindustrie oder auch der Autobau entwickeln wird in der nächsten Zeit. Dabei sind heute wieder Martin Holland
Hallo.
und heute ist Axel Kossel aus der CT-Redaktion da. Ich bin Christina Bär. Ja, Axel, was sind genau vernetzte Autos?
Ja, das ist eigentlich relativ einfach. Ein vernetztes Auto hat einen Online-Zugang. Also es kann Daten wegschicken, es kann Daten empfangen. Interessant ist natürlich, an wen es welche Daten verschickt und von wem es Daten empfängt.
Gibt's die schon oder ist das Zukunft? Gibt's doch eigentlich schon, oder?
Das gibt's eigentlich
Ja,
schon, aber
genau.
das ist alles noch so, also teilweise ist es im Infotainment drin, einfach nur um Radio hören zu können, dann ist es ja im Prinzip auch schon vernetzt. Wir werden über das Notrufsystem eCall sowieso Mobilfunkmodems in die Autos reinkriegen, damit Notrufe abgesetzt werden können. Und diese fest eingebauten Mobilfunkmodems, bei BMW ist das schon längst Standard im Infotainment-System. Andere Hersteller fangen damit jetzt an, diese Systeme auch zum Datenübertragen zu benutzen. Und dann hast du auch so eine Sachen wie, ich habe eine App auf dem Handy und kann gucken, ist die Tür auf oder zu, kann entriegeln, verriegeln, Scheiben aufmachen, Scheiben zumachen. Finde ich alles nicht so sehr nützlich. Nützlich ist vielleicht einfach, die Klimatisierung anzuschalten oder das Auto vorzuheizen, bevor ich aus dem Haus gehe. Aber eben nicht über eine Fernsteuerung, sondern wirklich übers Internet mit dem Handy.
Und das ist jetzt der Ist-Zustand. Wir lesen aber auch immer ganz viel über das, was noch kommen soll.
Genau. Also kommen soll, es gibt im Prinzip zwei grundsätzliche Arten der Vernetzung, nämlich diese Car-to-Car-Vernetzung. Das heißt, Autos unterhalten sich gegenseitig. Das kann eine ganz nützliche Sache sein. Ein Auto kommt an eine Stelle, wo Glatteis ist, fängt an zu rutschen. Die Sensoren im Auto merken das und warnen alle Autos, die jetzt nachkommen, Achtung, hier kommt eine glatte Stelle und die können schon rechtzeitig die Geschwindigkeit absenken. Oder wenn ein Unfall ist oder sonst irgendein Ereignis, können Autos sich gegenseitig warnen. Da gibt es Konzepte dafür, wie man das machen könnte. So der erste Ansatz ist natürlich, die Autos untereinander zu vernetzen, aber das ist relativ schwierig. Da müssen sich die Hersteller auf einen Standard einigen und so weiter. Das wird ewig dauern. Und es gibt eben so andere Firmen wie Continental, die so eine Idee haben von der Cloud. Also jedes Auto schickt solche Daten in die Cloud und aus der Cloud können andere Autos das wieder abholen. Und man hat quasi so einen Zustandsbericht der Straße. Die nennen das so einen künstlichen Horizont, weil das Auto kann praktisch über den Horizont gucken, hinter die nächste Kurve gucken und eben Gefahrenstellen erkennen oder was auch immer.
Und dafür werden eigene Rechenzentren
Ja,
gebaut.
genau. Das ist ziemlich schwierig, weil also man muss sich überlegen, was da alles erfasst werden soll. Das sollen auch erfasst werden, wenn jetzt irgendwo plötzlich eine Baustellenampel auftaucht oder wenn ja, temporäre Geschwindigkeitsbegrenzungen sind. All diese Dinge sollen erfasst werden, wenn ein großes Schlagloch
Wie
ist,
machen die
alles.
Autos das bisher? Es gibt ja auch schon autonome Autos wie das Google-Auto, was ganz alleine fährt. Wie
Die haben
steuern die das?
bisher hochgenaue, präzise Karten. Also da fährt einmal jemand durch, guckt sich wirklich an, sieht die Straße aus. Im nächsten Moment wird es aber eben schwierig, wenn sich jetzt schnell was ändert, erfährt das Auto relativ spät davon. Gut, was jetzt Geschwindigkeitsbegrenzung angeht, da reicht eine Kamera, man kann das Verkehrsschild erkennen und dann entsprechend langsamer fahren. Das geht schon relativ gut. Nur die Idee des künstlichen Horizonts ist, dass ich schon früher weiß, da vorne kommt eine Geschwindigkeitsbegrenzung, bevor die Kamera das erfassen kann und schon vorher aus Energiegründen und so weiter vom Gas gehe oder auch weiß, wo geht's den Berg hoch, wo geht's den Berg runter, wo beschleunige ich am besten, wo gebe ich, wo lasse ich am besten rekuperieren, also quasi durch elektrisches Bremsen wieder die Batterien aufladen und solche Geschichten. Das sind alles Sachen, die kann man aus so einer Cloud-Anwendung den Autos mitteilen. Nur das sind natürlich irrsinnige Datenmengen. Das heißt, wenn jedes Auto zu detailliert alles in der Umwelt erfasst und an die Cloud schickt, haben wir ja unglaubliche Datenmengen, die permanent anfallen. Und deswegen müssen die Systeme halt schlau sein. Die müssen wissen, was ist jetzt Änderung, was verschicke ich nicht und so. Da wird im Moment dran gebaut. Es gibt da schon so Pilotanwendungen, hauptsächlich für LKWs und so, weil da ist gerade dieses rechtzeitig vorm Berg Geschwindigkeit aufbauen, danach rechtzeitig wieder abbauen und so weiter. Die können damit ganz konkret einfach Dieselkraftstoff sparen und das ist im Speditionsbereich ganz wichtig.
Genau, aber wenn jetzt so viel Daten anfallen, also ich meine, ich bin ja hier immer NSA-Skandal, also ich meine, das ist ja nun wirklich Überwachung, weiß ich nicht, nochmal super, mega viel mehr. Also ich meine, da wird die ganze Zeit, kann jeder, oder beziehungsweise der, wo die Daten hingehen, der Betreiber der Cloud in dem Fall, sehen, wo ich unterwegs bin.
Also man sagt ja auch, dass man Fußgänger vielleicht mit Sensoren ausstatten müsste.
Das kommt
müsste,
noch dazu. Man genau. könnte noch, also was das ja, genau. Also die Datenmenge noch erhöhen. Und da wird es natürlich schwierig. Also wenn man jetzt genau nachdenkt, haben wir heute schon so eine Situation. Mhm. Wenn du mit dem Smartphone im Auto durch die Gegend fährst und weiß ich, ein TomTom oder Inrix oder sonst irgendwie eine App drauf hast, die darauf spezialisiert ist, Online-Verkehrsinformationen zu sammeln. Also festzustellen, da ist ein Stau, wie lange braucht das Auto, um durch den Stau zu kommen, empfehlen wir dem nächsten Auto, den Stau zu umfahren oder ist es schneller, wenn es durchfährt. Für diese ganzen Geschichten werden Daten gesammelt. Die werden von Mobilfunkbetreibern gesammelt, die werden von speziellen Firmen gesammelt. TomTom sammelt solche Daten. Also da werden schon immer, schon vom Smartphone, ohne dass das Auto vernetzt ist, nur von dem Telefon, was im Auto ist, schon Daten verschickt. Und das Entscheidende ist eigentlich, genauso wie mit den Daten vom Auto, solange die anonymisiert verschickt werden, also wirklich anonym verschickt werden, habe ich ja kein Problem damit. Das ist ja dann eigentlich ein großer anonymer Datenpool, der allen nützt. Nur, und das ist eben das große Problem, in diesem Bereich wird ziemlich viel gepfuscht, sage ich mal. Und was teilweise als Anonymisierung verkauft wird, ist nichts anderes als eine Pseudonymisierung. Also und wenn dann irgendwo noch Daten anfallen, mit denen man diese Pseudonymisierung wieder aufheben kann, dann ist das alles eigentlich Quatsch gewesen.
Das heißt, da steht nicht mein Name, aber dadurch, dass man sieht,
aber da steht vielleicht deine Fahrzeugidentifikationsnummer oder so. Ne?
Also, und Versicherungen könnten zum Beispiel feststellen, wenn man dann einen Unfall gebaut hat, wo war man unterwegs, wer war unterwegs?
Ja, also die Menge der Leute, die an solchen Daten interessiert sind, ist natürlich extrem klar. Die Versicherung, die will ja nicht nur nach dem Unfall wissen, wie bist du gefahren. Mhm. Die möchte gerne immer wissen, wie du fährst. Mhm. Fährst du viel nachts, dann hast du ein höheres Unfallrisiko. Fährst du viel auf Landstraße, hast du ein höheres Unfallrisiko. Fährst du viel in der Stadt, hast du auch ein hohes Unfallrisiko. Das heißt, wenn die genau wissen, was du mit dem Auto machst, beschleunigst du immer wie ein Verrückter, bremst erst im letzten Moment, aber dann richtig. Dein Gurtstraffer springt ständig an, was weiß ich was, das Auto merkt ja, wie du fährst, dein Fahrstil. Und dann kommen die irgendwann und sagen, du bist eine Risikoklasse, da müssen wir aber noch einen kleinen Aufschlag von dir verlangen. Das geht so nicht weiter. Und aber das sind nur die Versicherungen. Dann haben wir zum Beispiel die Leasingbanken. Also du hast dein Auto geleast, das gehört ja dann gar nicht dir, sondern der Leasingbank und die es ja, muss es ja hinterher sozusagen wieder zurücknehmen. Die möchte natürlich wissen, wie du das behandelt hast. Mhm. Und eigentlich möchte sie auch anrufen, wenn du es schlecht behandelst, um dich davon abzubringen.
Aber spricht das für dich für vernetzte Autos oder eher gegen vernetzte Autos?
Also ich sehe Vorteile bei vernetzten Autos, aber nur, wenn sie wirklich anonymisiert sind. Und ich sehe im Moment nicht, dass das wirklich auf allen Ebenen richtig durchgesetzt wird. Also da, wo jetzt im Moment über Standards geredet wird und so weiter, da ist man bereit, Kompromisse einzugehen. Und die Autoindustrie ist an Daten interessiert, ganz direkt, definitiv. Die sammeln Daten über ihre Kunden sozusagen, aber auch Daten, die sie eventuell mal irgendwann weiterverkaufen können. Und auf der anderen Seite ist natürlich eine Nachfrage nach diesen Daten drin. Und da sehe ich einfach einen Markt, der treibt. Und da muss einfach eine Aufsicht her oder eine Sicherheit, dass diese Daten korrekt anonymisiert werden, dass damit kein Schindluder getrieben wird. Und da haben wir halt da wirklich irgendwo das Problem. Also die Autoindustrie steht im Moment auf dem Standpunkt, wir machen alles richtig. Das ist die gute Nachricht. Also die sind davon überzeugt, dass sie alles richtig machen. Beim Datenschutz, bei der Sicherheit gibt es überhaupt keine Probleme. Da muss man ihnen auch nicht in die Karten gucken. Das wissen sie schon, dass alles richtig ist. Und die lassen sich auch nicht in die Karten gucken. Das ist ein ganz großes Problem. Auf der einen Seite und auf der anderen Seite fehlt eben die Aufsicht. Du kriegst dann heute einen Kaufvertrag, da steht so irgendwo im Kleingedruckten drin und mit ihren Daten können wir ungefähr machen, was wir wollen. Sie sind einverstanden. Und dann sagst du, das will ich aber nicht. Ja, dann kannst du das Auto nicht kaufen. Oder wie sind wir wieder bei dieser Situation wie bei irgendwelchen Internetdiensten, die ich nur nutzen kann, wenn ich komplett die Hosen runterlasse. Aber ich denke mal, wenn ich für 50.000 Euro ein Auto kaufe, dann ist das was anderes, als ob ich irgendwo ein kostenloses E-Mail-Konto nutze. Also
heißt ja auch das Treiben kommt gar nicht von den Kunden, also der Wunsch ist jetzt gar nicht, also wir wollen jetzt nicht unbedingt die vernetzten Autos, also es gibt nichts, wo man jetzt drauf wartet,
aber also vernetzte Autos bieten doch auch viele Vorteile, also man kann sich ja vorstellen, dass weniger Unfälle passieren.
Das Autofahren kann bequemer werden, es kann sicherer werden und es kann energieeffizienter werden, definitiv, durch vernetzte Autos, keine Frage.
Na, man kann ja auch viel bessere Carsharing-Modelle aufbauen, ne? Man bestellt sich Autos, die dann einen auch abholen, wenn sie schon autonom fahren. Man kann ja damit auch dann wirklich Umweltschutz betreiben.
Aber ja, diese Debatte findet ja gar nicht so richtig statt gerade. Also das, was du jetzt sagst mit dem Datenschutz, wenn die Autohersteller sagen, wir denken da schon dran. Also es gibt ja keine öffentliche Debatte, obwohl da ja gerade die Grundsteine für oder die Grundlagen gelegt werden.
Ja, also es gibt schon eine Debatte, aber die findet in Fachkreisen statt. Es gibt auch ein paar Leute, die sich sehr bewusst sind darüber. Also wir hatten ja mit dem BMW-Hack damals auch so ein bisschen
gezeigt, was übertragen wurde. Kannst du den BMW-Hack für alle, die zuschauen und zuhören?
Ja gut, beim BMW hat man also die Möglichkeit, den über eine App aufzumachen, ganz normal als Besitzer. Und der Hacker sozusagen, der hat einen Weg gefunden. Das war ein bisschen aufwendig. Man musste so eine tragbare Mobilfunkstation haben, in die sich dann das Auto automatisch eingeloggt hat. Und man musste die Fahrgestellnummer wissen. Aber dann konnte er das Auto aufmachen. Aber er hat dafür vorher so ein Auto zerlegt und wirklich in die Firmware reingeguckt und alles analysiert. Aber ich meine, das können natürlich Leute, die Autos klauen wollen, auch machen. Das Auto ist ja frei verfügbar.
Er musste das nur einmal für den BMW machen, konnte dann aber alle BMWs mit diesem
System. Das war das große Problem, weil alle BMWs die gleichen Schlüssel verwendet haben und einem Teil der Kommunikation zum Internet eben keine SSL-Verschlüsselung gemacht haben. Obwohl die implementiert war, die war nur nicht eingeschaltet für manche Dienste. Und solche Dinge, ne, da wird halt ein bisschen da geschlampt, ein bisschen dort geschlampt. Ja. Und das geht lange gut, aber irgendwann kommt jemand drauf. Und das ist nicht immer der, der es dann auch wirklich der Welt sagt, sondern vielleicht auch jemand, der es nutzt, um Autos zu klauen oder so. Und auf jeden Fall, da wurde einfach auch klar schon, dass das Autos viele Daten verschicken. Und das ging noch weiter. Im Auftrag des ADACs wurden jetzt weitere Untersuchungen durchgeführt. Und auch interessant sind Elektroautos zum Beispiel, die noch sehr viel mehr Daten senden. Und wo ich dann natürlich zu Hause abfragen will, wie voll ist jetzt der Akku?
Ach so,
muss ich nochmal ans Ladegerät? Kann ich jetzt losfahren und solche Geschichten? Und wenn aber natürlich so ein Auto Standortdaten überträgt, obwohl ich das im Menü ausgeschaltet habe, dann frage ich mich, also an den Hersteller sozusagen, an den Server vom Hersteller Standortdaten schickt, obwohl ich das ausgeschaltet habe im Menü, dann frage ich mich wirklich, wie legal kann das denn eigentlich noch sein, egal was ich beim Kaufen unterschrieben habe.
Wir reden schon wieder über Datenschutz. Das machen wir hier sehr
häufig. Ja, Entschuldigung. Nee, nein, lass uns über Sicherheit reden. Sicherheit
ist absolut die böse Schwester vom Datenschutz. Wir kommen immer wieder auf diesen Punkt zurück, weil diese vernetzte Welt bringt das einfach mit sich. Ja. Ich möchte aber trotzdem sagen, das ist doch wirklich unglaublich bequem, was uns da aufgetischt wird. Also man hat ein autonomes Auto, es kann einen hinfahren, wo man möchte. Und bei autonomen Autos oder auch bei den vernetzten Autos. Und sie liefern mir doch einfach, also ein vernetztes Auto macht mein Leben doch einfacher und schöner.
Ja, also das fängt auch schon mit den Online-Verkehrsinformationen an. Ich fahre gar nicht mehr ohne ein Navi, was mir genau den schnellsten Weg von A nach B berechnet. Ich stehe nicht mehr in Staus, ich weiß immer den besten Weg. Das ist natürlich total bequem, trotzdem sendet mein Handy dabei Daten. Aber ich meine, alle, die wir Handys nutzen, ich meine, egal, ob wir WhatsApp machen, Facebook machen, Google machen, wir tauschen doch unsere Daten gegen Dienste und haben das auch langsam irgendwie akzeptiert. Andererseits frage ich mich halt wirklich bei einem Auto, bei einem teuren Auto, das ich fahre, da müsste man mir eigentlich ein bisschen mehr Wahlfreiheit lassen. Und es gibt tatsächlich Leute, die heute ihren neuen BMW aufschrauben, das Modem suchen und die Antenne abreißen, damit das keine Daten wegschicken kann. Das ist der sicherste Weg.
Also ich habe hier eine Frage mal aus YouTube. Jetzt haben wir auch die ersten Fragen. Also bitte fragt, YouTube ist am besten und Twitter, ob es schon empirische Erhebungen gibt, ob denn diese voll vernetzten Autos überhaupt angenommen werden. Das wäre auch so eine Frage. Gibt es schon Umfragen dazu, ob Leute sich das wünschen? Also wir haben jetzt hier Vor- und Nachteile aufgezählt. Kennst du da was?
Die erste Frage ist ja überhaupt, ob der Kunde registriert, dass es vernetzt ist. Ja. Ne? Also wir sind ja das ständig vernetzte Handy in der Tasche sowieso schon gewohnt. Und jetzt kann das Auto sowas Ähnliches, also was ich sehe, ne, auf dem Infotainment, ist ja im Prinzip das Gleiche, was ich in der Tasche habe. Ich kann Internetradio hören, ich kann ich kann vielleicht noch einen Notruf absetzen oder sowas. Also ich kann den irgendeinen Voice-Service beim Hersteller anrufen. Das sind ja alles eigentlich Funktionen, die erstmal positiv wirken. Und ich weiß ja gar nicht, was im Hintergrund an Daten übertragen wird. Das kriege ich ja gar nicht in dem Sinne mit. Das heißt, die Frage, ob wie viel Vernetzung akzeptiert wird, mache ich mir Gedanken, ob da jetzt fest eingebaut ein Modem ist oder ob ich mein Handy koppeln muss, damit Daten übertragen werden und so. Ich glaube, an der Stelle machen sich die meisten Verbraucher gar nicht so große Gedanken, sodass diese Frage, akzeptieren wir vernetzte Autos, nicht so relevant ist, wie beispielsweise akzeptieren wir autonom fahrende Autos. Ja. Das ist eine ganz andere Geschichte. Da ändert sich ganz viel auf einmal. Während diese Vernetzung, die bringt ja nur so kleine Veränderungen, die sich normalerweise erstmal als Vorteil manifestieren.
Also wie Abstandskontrolle, Staumeldungen, fällt das unter Vernetzung?
Ja, klar. Auch. Und idealerweise kann man natürlich, man kann die Autos nicht nur untereinander vernetzen, man kann sie auch mit irgendwelchen anderen Diensten vernetzen. Ne? Also denkbar wäre zum Beispiel, ich kriege angezeigt, die nächste Ampel springt in 30 Sekunden auf Rot. Und kann dann entscheiden, ob ich Gas gebe oder nicht Gas gebe
oder
sowas.
Wäre das dann der nächste Weg, dass im Grunde die Infrastruktur angepasst werden müsste an die vernetzten Autos?
Ja. Da ist man auch, da gibt es Versuchsstrecken schon in Europa, da gibt es Projekte in Europa, die genau das beabsichtigen. Also da sollen eben Verkehrsleitsysteme, Ampelsysteme und so weiter auf den Stand gebracht werden, dass sie quasi den Autoverkehr auch lenken können. Also dass sie den Autos sagen können, mach mal ein bisschen langsamer, dann gibt es da vorne keinen, musst du da vorne nicht warten oder mach mal ein bisschen schneller, dann kriegen wir da einen Stau weg oder so. Also solche Geschichten sind natürlich auch sehr sinnvoll. Da sind die Autos dann mit irgendwelchen Servern vernetzt, die diese Daten sammeln auch wieder. Die dann von Gemeinden oder wem auch immer betrieben werden. Nur, das ist natürlich, bedeutet auch nichts anderes, dass das Auto selber auch wieder Daten sendet. Ja. Ne? Also das ist,
und da gibt es halt noch keine Standards, die das irgendwie.
Na gut, da werden Standards im Moment entwickelt. Ja? Also da sind die Protokolle eigentlich schon so weit entwickelt. Da gibt es Pilotversuche. Da ist natürlich wieder das Problem, die Hersteller müssen dann diese Standards einbauen in ihren Autos. Also man muss immer sehen, so schnell wie neue Handys entwickelt werden, werden nicht neue Autos entwickelt. Also die Autoindustrie ist zwar in den letzten Jahren sehr viel schneller geworden und getriebener geworden. Aber solche Techniken jetzt wirklich in die breite Masse der Autos zu bringen, das dauert immer so ein paar Jahre.
Wie sieht das auf dem deutschen Automobilmarkt aus?
Ich wollte apropos kurz zu den Smartphones, weil du es gerade gesagt hast, das ist ja ein Hinweis, dass wir von Smartphones nur gewohnt sind, dass die Geräte 2 Jahre aktuell sind, Maximum, und dann kein Update mehr gibt. Und Autos halten eigentlich länger. Aber die Software, also es gibt wenig Software, die so lange.
Das ist natürlich ist ein ganz großes Problem. Also das erste vernetzte Auto, sage ich mal, was ich getestet habe, das war 2009, glaube ich, ein 7er BMW damals, ganz modern. Und da hatte BMW angefangen, Modems einzubauen. Das war GPRS, also ganz langsamer Mobilfunkstandard. Da konnte man ein bisschen surfen drüber und Wetter abrufen und so. Das ging und sogar E-Mails schreiben und lesen und sowas. Das ging schon ganz gut. Jetzt hast du, sag mal, 5 Jahre später, so ist so ein 7er BMW ja nun nicht gerade wertlos. Also da freut man sich, wenn man noch einen guten Zustand kriegt und fährt eine Oberklassenlimousine, die man sich gerade mal so leisten kann. Feine Sache. Aber dann guckt man da rein und da ist ein GPS-Modem drin, wo alle inzwischen gerade auf LTE umstellen. Da fragst du dich natürlich, wie kann das sein? Nur das kannst du nicht eben mal austauschen oder so. Das ist in einem Steuergerät fest eingebaut. So ein Auto veraltet, also so eine Technik veraltet halt viel schneller als das Auto.
Mein Tesla versucht das ja, ne? Die geben immer wieder Updates raus.
Die fangen mit Online-Updates auf. Ich finde das schrecklich, aber das ist wirklich so ein Diskussionspunkt. Also manche sagen, die zeigen jetzt endlich der Automobilindustrie, wie es richtig geht und wie man schnell reagiert und wie man sowas macht. Nur weißt du, wenn die eine Niveauregulierung einbauen und dann merken, die Autos sind alle zu tief und die Akkus kratzen, wenn man über den Bordstein fährt, und dann machen die mal ein Update und fahren das Auto 2 Zentimeter höher. Also mir wäre es lieber, das würde vorher getestet werden und das Auto schon ohne Fehler ausgeliefert.
Das sind ja nur die Updates, die funktioniert haben. Ich meine, wir haben immer die Woche bei Software die Updates, die
irgendwas
kaputt machen.
Genau, jedes Mal, wenn Windows zickt nach einem Update, muss ich an Tesla denken. Also ich finde das eine ganz heiße Kiste. Weißt du, also da sind wir eben bei dieser bösen Schwester des Datenschutzes, nämlich der Sicherheit. Ja. Da sehe ich ein ganz großes Problem. Jede Schraube, die heute in einem Auto verbaut wird, wird vorher irgendwo geprüft. Alle 2 Jahre müssen wir zum TÜV und gucken, ob alles noch festgeschraubt ist und die Bremsen gehen und so weiter. Also mechanisch wird das Auto immer auf Herz und Nieren geprüft. Wenn ich irgendwas Blödes an mein Auto dran klebe, verliere ich schon fast die Zulassung dafür oder so. Also alles Mögliche muss geprüft werden. Und dann die ganze Software, die da drin läuft, das sind immense Mengen heute von Software, die schon im heutigen Auto laufen. Und das wird natürlich immer mehr und immer mehr mit Assistenten, autonome Fahren, Vernetzung und so weiter. Wer prüft denn diese Software? Wer stellt denn sicher, dass da kein Fehler ist? Jetzt fangen die noch an mit selbstlernenden Algorithmen, mit KI, das autonome Auto lernt dann sozusagen während des Fahrens noch neue Strategien und so. Wie will man denn so eine Software auf Fehlerfreiheit testen?
Es ist ja auch zu einem Unfall gekommen, über den durfte ich vor kurzem berichten. Ein Google-Auto ist in einen Bus gefahren. Einmal, weil das Google-Auto wieder auf die Spur gewechselt hat und das nicht so macht, wie wir das normalerweise machen. Das war eine sehr breite Spur und das Auto ist erst ganz am Rand gefahren und dann in die Mitte, weil es nicht gewohnt ist, aus einer großen Spur zwei Spuren zu machen. Und das Auto hat nicht damit gerechnet, dass der Bus keine Vorfahrt gewährt, weil der kam von hinten. Und ich fand das sehr witzig, eigentlich auch ein bisschen traurig, wie Google das dann beschrieben hat. Man hätte jetzt festgestellt, dass man da für LKWs und Busse eben berechnen muss, dass die weniger Vorfahrt gewähren. Und ich meine, es wird ja immer wieder so Fälle geben.
Ja, genau, es wird immer erst einen Unfall geben und dann wird man sagen, also, daran hätten wir denken müssen.
Gut, also an dem Beispiel kann man ganz vieles festmachen. Also erstens mal, als ich das Bild gesehen habe. Das war nämlich nicht die Knutschkugel, das Auto ohne Steuer, sondern das war dieser uralte Lexus, der mit dem Lidar auf dem Dach, also so die erste Generation Google-Auto, die gefahren ist. Und dann war natürlich die Begründung, nicht nur das Auto hat den Fehler gemacht, sondern da auch der Fahrer, der drin saß. Der hat nämlich auch gedacht, dass der Bus Vorfahrt gewährt, sonst hätte er eingegriffen. Das heißt, wir wissen heute nicht, in wie vielen Fällen sich die Software geirrt hatte, der Fahrer aber die richtige Entscheidung getroffen hat und eingegriffen hat.
Das stimmt. Ne?
Also das mal so weit. Und natürlich, klar, ich selber habe in einem Versuchs-BMW vor 2 Jahren gesessen, unten in München, der versucht hat, eine Fahrspur zu wechseln, während von hinten ein anderer die Fahrspur gewechselt hat und eben nicht den richtigen Algorithmus hatte, der Fahrer musste eingreifen. Das war ein ziemlich spannendes Erlebnis. Wir sind hier in dem Bereich vom kooperativen Fahren, wo nicht ganz klar ist, wer jetzt nachgibt und wer nicht. Die Menschen regeln das, indem sie sich in die Augen gucken. Ne? Ich gucke zu dir rüber, ich gucke erstmal, was du für ein Auto hast. Hast du einen Porsche, dann gibst du mir sowieso keine Vorfahrt. Hast du einen Smart, hast du Angst.
Das haben einige Leser angemerkt, das fand ich wirklich, das hatte Hand und Fuß, weil sie gesagt haben, naja, es müsste eigentlich auch die Automarke festgestellt werden. Ne?
Genau.
Man kennt ja die Vorurteile.
Ja, natürlich. Das war witzig. Und dieses kooperative Fahren ist natürlich unheimlich schwierig für eine Software, weil die diese ganzen feinen sozialen Bike-Länge oder wie man das nennen will, das Zwischenmenschliche überhaupt nicht abschätzen kann, überhaupt nicht sieht, überhaupt nicht keine Sensorik dafür hat und schon gar und auch keine Algorithmen dafür hat.
Und wenn es zu einem Unfall kommt, müsste das Auto ja auch im Zweifel ausrechnen, wer muss jetzt sterben. Also wenn da ein Fußgänger auf der Straße ist und vielleicht noch an Gegenverkehr kommt, bremst das Auto, fährt es in den Gegenverkehr oder fährt er jetzt den Fußgänger um? Wie viele Menschen sind betroffen? Das müsste ja im Grunde auch alles berechnet werden.
Und programmiert werden.
Ja, programmiert
also
werden,
muss
genau.
Ja, jemand vorher entscheiden.
Aber man kann ja einen Zufallsgenerator programmieren.
Ja, aber im Moment, wer entscheidet das? Im Moment entscheiden das die Programmierer.
Ja, im Moment fahren eigentlich noch keine Autos, ohne dass jemand drin sitzt, der eingreifen könnte. Aber im Prinzip, klar, im ersten Schritt müssen das mal Programmierer entscheiden. Nur die Entscheidungsgrundlage, also so ein Auto kann 15 Mal schneller als ein Mensch entscheiden und hat keine Ausfälle durch Stress oder sonst irgendwas. Das heißt, die Chance, dass das Auto eine bessere Entscheidung trifft als du mit schweißnassen Händen und oh Gott, was mache ich jetzt? Oder der gerade sich nach der runtergefallenen CD gebückt, ist ungleich größer. Also erstmal ist einfach eine Entscheidung, die Möglichkeit, überhaupt eine Entscheidung zu treffen, ist fürs Auto besser. Und dann ist natürlich wirklich die Frage, also grundsätzlich würde man erstmal sagen, größter, kleinster Schaden. Also nach Menge der Leben entscheiden, würde ich jetzt so sagen. Ne? Ob man jetzt natürlich einen Rentner niedriger bewertet als ein Kind, ich glaube nicht, weil das Auto gar nicht die Chance hat, diese Person so zu bewerten. Insofern wird man eher versuchen, wird das Auto eher versuchen, einfach den geringsten Personenschaden auszulösen. Ob das Auto natürlich noch einen Algorithmus hat, der den Fahrer selbst, der das Auto bezahlt hat, höher einstuft oder ist natürlich die Frage. Ich bin aber ziemlich sicher, dass das Auto bereit ist, den größtmöglichen Blechschaden ohne Personenschaden in Kauf zu nehmen, weil das bringt natürlich eine hohe Reparaturrechnung, da verdient der Hersteller wieder dran.
Du glaubst an das Geldgierige, das wird
natürlich Fragen, über die man vor, also ja. Ich meine, Autofahrer treffen ja nicht wirklich diese Entscheidung, weil dafür geht es zu schnell, aber deswegen hat man da noch nicht nachgedacht, aber jetzt, wenn die kommen dann, also vor allem jetzt vernetzt, sind ja nur der erste Schritt, dann die autonomen Autos, wird diese Entscheidung ja 1000 Mal pro Tag getroffen, wahrscheinlich irgendwo. Und dann haben wir da, also weiß ja nicht, also die Frage ist, wer dann, wenn das falsch entschieden wird, müssen dann Gerichte entscheiden?
Also eigentlich ist das für mich schon fast ein Grund, nicht an das autonome Auto zu glauben. Ja. Weil sind wir mal ganz, ganz ehrlich, so ein autonomes Auto kann 10-mal ein Leben gerettet haben durch seine Reaktion, wie auch immer. Beim 11. Mal überfährt es einen Menschen. Du wirst 10-mal nicht davon erfahren, beim 11. Mal steht auf der Bildzeitung, autonomes Auto tötet oder Roboterauto tötet Mensch. Ja, also das ist wir werden die Fehler, die gemacht werden, die Probleme werden wir viel stärker wahrnehmen als die Vorteile. Und deswegen bin ich sehr im Zweifel, ob das mit den autonomen Autos überhaupt
auf Dauer... Ich weiß nicht, ob wir das tatsächlich so gewichten würden, weil ich meine, wenn wir uns heute die Verkehrsstatistiken angucken und wie viele Menschen sterben, dann würde man sicherlich auch sagen, naja, jetzt sind es einige Tausend und wenn wir das minimieren können auf einige Hundert, dann ist das schon ein Erfolg.
Das Problem ist, wir werden das statistisch gesehen nicht am Anfang nicht signifikant ändern können, weil wir können ja nicht plötzlich allen Leuten sagen, ihr dürft jetzt nur noch autonome Autos fahren.
Ja, das ist doch auch ein Problem, oder?
Die mischen sich ja erst ganz allmählich in den Verkehr. Das heißt, und bringen dabei wahrscheinlich noch größere Probleme, weil eben halt dieses Zusammenspiel zwischen Mensch besser funktioniert, als das Zusammenspiel zwischen Mensch und autonomem Auto. Das heißt, wir müssen uns erst auf diese Autos einstellen und so weiter. Die müssen sich auf uns einstellen. Und wenn die autonomen Autos zu vorsichtig sind, dann will sich sowieso keiner fahren, weil wenn du mit einem autonomen Auto, nur weil es immer aufpasst und immer anhält und immer vorsichtig ist, doppelt so lange zur Arbeit brauchst wie beim Selberfahren, dann wirst du das Selberfahren, denke ich, vorziehen. Ne?
Genau, ich sag mal hier, wir haben ja auch noch so einen Tweet, den wir vorlesen wollen, das ist noch ein Rückblick, glaube ich, zu dem vernetzten Auto eher, dass wir ja vorhin darüber geredet haben, was man nur alles aufzeichnet. Also der Hinweis ist, man kann zwar nicht alle Unfallwahrscheinlichkeiten ausschalten, aber alle Überwachungsmöglichkeiten nutzen. Das war ja schon das gesagt. Also
durch die Vernetzung, wenn du die Vernetzung verbindest mit Autos, die autonom fahren, die also diese Daten auch optimal auswerten und in ihre Fahrstrategie aufnehmen, dann hast du natürlich wirklich die Überwachungsmöglichkeiten oder also jetzt nicht im positiven Sinne, Überwachungsmöglichkeiten und die Reaktionszeit der Computer und so weiter optimal kombiniert. Das schließt natürlich nicht aus, dass es, sei es durch Hacking, sei es durch Softwarefehler, sei es durch irgendwas anderes, wieder zu Unfällen kommt, die wir sonst nicht gehabt hätten. Ne?
Das ist also ich habe noch eine sehr hartnäckige Nachfrage hier. Die wurde jetzt schon zweimal gestellt. Das ist auch noch zu dem vernetzten Auto. Und zwar, ob es überhaupt eine Trennung gibt zwischen Datenaustausch zwischen Autos, Verbindung zum Internet und Datentransfer zu Versicherungen und Hersteller. Also seht ihr die drei Punkte? Also ich würde sagen, ja schon. Also Datenaustausch zwischen
Autos.
Also
wohin das Auto sendet im Grunde.
Ja, genau. Das ist ein bisschen schwierig. Also wenn Auto zu Auto direkt sendet, also über irgendeine Nahfunktechnik, dann ist das natürlich eine andere Geschichte, weil das wird dann nicht gesammelt. Genau. Aber es sieht so aus, als ob auch die K2K-Kommunikation eher über zentrale Server laufen wird, weil es einfach besser zu managen ist, einfacher ist. Und wenn das der Fall ist, dann ist da eigentlich nicht wirklich eine Trennung da. Ja. Ne? Also dann ist es wirklich nur die Frage, wie diese Daten anonymisiert oder pseudonymisiert werden.
Ich meine, die Autohersteller könnten auch immer noch an Ermittlungsbehörden Daten rausgeben jederzeit.
Ja. Also das ist natürlich noch so ein ganz anderer Punkt dafür, brauchst du heute eigentlich gar kein vernetztes Auto mehr. Weil dein Auto selber lokal, da sind ja ganz viele kleine Computer drin, die sogenannten Steuergeräte, die haben alle Speicher und da wird ganz viel gespeichert. Und in den USA ist eine Blackbox schon was völlig normal im Auto, sodass du nach einem Unfall sagen kannst, wie schnell ist der gefahren, wann hat er angefangen zu bremsen und. Also diese Geschichten kann man dann auslesen aus dem Auto. Da muss es gar nicht vernetzt sein, das muss das gar nicht wegschicken. Aber das hast du dann halt wirklich nur, entweder wenn du in der Werkstatt bist oder im Falle eines Unfalls. Bei der Vernetzung wird das natürlich permanent, werden permanent Daten erhoben und gesammelt. Das ist eine ganz andere Geschichte.
Also da ist der Hinweis noch jetzt quasi die Antwort dazu, dass das natürlich dann die Unterordnung des Menschen oder die Maschine ist. Also das war auch
Das ist ein total interessantes Stichwort, weil das ist natürlich ganz relevant für das autonome Fahren. Ja. Da gehe mal jeder in sich und überlege. Also ich habe schon Probleme mit anderen Leuten mitzufahren. Also keine großen Probleme, aber meine Kinder haben noch nicht so lange den Führerschein und so weiter. Ja. Manche Leute haben damit sehr große Probleme. Ich kenne Leute, die können nicht den Mund halten auf dem Beifahrersitz. Die müssen immer irgendwie brems früher, brems später, fahr schneller, fahr langsamer und so weiter und so weiter. Jetzt sitzt da plötzlich so ein Computer am Steuer. Wir vertrauen praktisch unser Leben dieser Maschine an. Die hat natürlich auch einen Fahrstil. Das ist schon mal das Erste. Also, wie fährt denn eigentlich so ein autonomes Auto? Eher so wie der 70-jährige Rentner oder wie der 25-jährige Hobbyrennfahrer oder, ne? Also, egal wie du das programmierst, das wird praktisch den Geschmack von niemand treffen, weil es ist irgendwie, jeder findet, 90% der Leute würden anders fahren oder wie auch immer. Aber, dann kannst du
sagen, wenn man im Auto ein Buch lesen kann in der Zeit oder eine Serie gucken, ist es dann wirklich so relevant?
Oh, ganz schwieriges Thema. Wenn das Auto, wenn du anfängst, nicht mehr auf die Straße zu gucken, also manche kennen das schon als Beifahrer oder auf dem Rücksitz, ein Buch lesen, da wird mir aber leicht schwindelig dabei. Wenn das Auto jetzt auch noch, sag ich mal, bewusst sportlich fährt, also irgendwie der Computer ein bisschen ruckeliger fährt, da ist das vielleicht gar keine so eine große Freude, groß was anderes zu machen, sondern du guckst sowieso automatisch auf die Straße, weil du wissen willst, was passiert und weil wenn du jetzt
ein Buch liest, wird dir schlecht oder so. Wenn man so schöne Serpentinen fährt irgendwo.
Genau, ganz schnell wird einem, also diese Reisekrankheit, das ist wirklich ein Thema, mit dem beschäftigen sich momentan auch einige Forscher, wirklich hinsichtlich des autonomen Autos, wie man die Leute da drin sitzen lässt, ob man sie rausgucken lässt oder ob man sie auf Bildschirme gucken lässt, wie sie sich eventuell beschäftigen können. Das ist gar kein so ein einfaches Thema. Das ist vielleicht noch in der Stadt mit langsamen Geschwindigkeiten eine Sache, aber auf der Serpentinenstraße in den Alpen autonom zu fahren, das ist vielleicht nicht für jeden gleich angenehm.
Und du hast es ja vorhin gesagt, trotzdem, die werden sich in den Verkehr mischen, also die werden getestet und es wird immer mehr geben. Und Elon Musk hat es schon gesagt und es klingt zumindest logisch, irgendwann.
Das ist der Tesla-Chef.
Der Tesla-Chef, genau,
Elon Musk,
dass sie irgendwann nicht autonome Autos verboten werden.
Weil sie wahrscheinlich zu gefährlich sind in dem ganzen System.
Das ist wahrscheinlich der Traum der Hersteller autonomer Autos.
Das ist ein Traum.
Aber ich glaube jetzt nicht ohne weiteres, dass wir, also vielleicht kriegen wir sowas wie Fahrzonen, also so wie heute die Umweltzone, wo man sagt, hier dürfen nur noch autonome Autos fahren.
Oder wie eine
sowas.
Extra Spur auf der Autobahn.
Aber den Leuten wirklich, sag ich mal, ein 50.000 Euro werden Porsche wegzunehmen und sagen, der muss jetzt in die Schrottpresse. Ich glaube nicht, dass man das durchsetzen kann, schon gar nicht in Deutschland.
Ich finde Vorstellung vom Carsharing mit automobilen Autos so ein bisschen romantisch, weil man sich das ja vorstellt, als würde quasi so ein kleiner Bus vor der Tür stehen und da sammelt der nach und nach die Leute ein und fährt die zusammen zur Arbeit. Was passiert denn, wenn das Auto mir Leute in dieses Auto holt, die ich überhaupt nicht mag oder vor denen ich Angst habe als Frau?
Das ist ein Problem.
Da müsste man ja vorher auch dann irgendwie in ein System eingeben können, ich möchte nur mit Frauen fahren oder ich möchte nur mit meinen Arbeitskollegen fahren oder Menschen, die ich irgendwie kenne, und da müsste ich auch wieder diese Daten rausgeben.
Das ist ja ein Problem, mit dem sich Uber gerade im Moment zum Beispiel rumschlägt. Ne? Und bei autonomen Autos könnte man sich durchaus vorstellen, dass man sagen kann, ich will alleine fahren, fertig. Das reicht ja einfach, die Information, ich will alleine fahren, ich zahle, was weiß ich, pro Kilometer 5 Cent mehr und möchte alleine fahren und werde dann tatsächlich, ich sag, in 10 Minuten möchte ich unten ein Auto stehen haben, und dann steht da Auto, ich steige ein, fahre irgendwo hin, und für die Autohersteller ist das ein Horror. Ne? Ja. Weil, also ich meine, 90% der Zeit stehen unsere Autos auf irgendeinem Parkplatz. Deswegen brauchen wir so viele Autos. Wenn wir plötzlich die Autos, sagen wir mal, zu 70% rumfahren lassen, dann brauchen wir viel, viel weniger Autos. Und das ist natürlich für die Automobilindustrie erstmal ein Albtraum. Aber das ist auch nur ein Szenario. Das andere Szenario ist, ich habe ein autonom fahrendes Auto. Und dann sage ich, ich mühe mich nicht ab, hier einen Parkplatz zu suchen, sondern ich sage meinem Auto, fahr wieder nach Hause und hol mich später ab oder fahr ein bisschen in der Stadt rum. Wir kleben noch 2 Reklameaufkleber drauf, für die ich Geld kriege, und dann fährst du schön sparsam langsam durch die Stadt, kannst du langsam fahren, wie du willst, ärgert mich ja nicht, und dann verstopfen unsere Straßen mit leerfahrenden autonomen Autos.
Ich meine, selbst wenn man das gesetzlich, Szenario, gesetzlich regeln würde, man muss es ja alles kontrollieren.
Ja.
Ob da ein leeres Auto durch die Gegend fährt und ob es tatsächlich ein Ziel hat, jemanden einzusammeln oder einfach nur seine Runden um den Ring fährt.
Ja, gut, ich kann es natürlich so programmieren, dass es das nicht machen kann.
Ja.
Also ich kann einfach sagen, das Auto muss ich einen Parkplatz suchen, wenn es länger als, ja, als die geplante Strecke braucht. Also muss es zwischendurch parken oder so. Aber das sind natürlich alles Feinheiten. Also das sind so viele Szenarien denkbar mit den autonomen Autos. Da weiß man heute noch nicht genau, wo es hingehen wird. Und wie gesagt, die Akzeptanz der Leute. Es gab auch schon Umfragen dazu. Ach so. Und es gibt relativ wenige Leute, also sagen wir nicht mal der Hälfte der Leute, wäre aus heutiger Sicht wirklich bereit, sich ein autonomes Auto zu kaufen und es zu benutzen.
Die Frage ist ja auch, wie teuer ist das?
Das kommt noch dazu, wobei das ist ja auch wieder ein schleichender Prozess. Also wir haben ja heute diese Weiterentwicklung der Assistenzsysteme und die geht ja so rasant fort, dass wir eigentlich immer technisch schon immer dichter an autonomes Fahren rankommen. Zumindest für spezielle Situationen. Also da ist es auch denkbar, dass man, sag mal, die Längs- und Querregelung auf der Autobahn oder bei bestimmten Geschwindigkeiten abgibt. Das ist heute technisch eigentlich schon machbar. Das wird jetzt mit der E-Klasse wieder einen neuen Schritt machen mit Mercedes. Da ist Tesla ganz vorne mit dabei. Für mich war der bedeutendste Schritt vor einiger Zeit der neue Audi A4, der wirklich nicht nur automatisch die Geschwindigkeit regelt und bremst, wenn was in den Weg kommt, sondern auch das Verkehrsschild erkennt und dann entsprechend nach der Geschwindigkeitsbeschränkung die Geschwindigkeit einstellt. Also ich muss da gar nichts mehr verändern. Okay, ja. Und der von dem Navi erfährt, jetzt kommt eine enge Kurve und vorher langsam tut, damit er wirklich alleine durchfahren kann, ohne dass es dich irgendwie an die Seitenscheibe drückt, weil eben 100 km/h zu schnell wären für diese Kurve und solche Dinge. Also das ist schon unglaublich, was heute eigentlich die Autos schon können. Man muss halt immer nach einer bestimmten Zeit wieder ans Lenkrad fassen oder die Handlose liegen lassen, weil es darf halt nicht alleine lenken. Und gerade das Lenken ist noch ein bisschen schwieriger als das Bremsen und Gas geben. Aber all diese Dinge machen in den letzten Jahren so große Fortschritte. Da denke ich, das kommt relativ bald. Aber wirklich jetzt, also wir haben ja drei Aufgaben im Auto. Wir haben die Längsregelung und Querregelung, also das ist einmal Bremsen und Beschleunigen und Lenken. Und wir haben die Kontrolle, die Aufsicht über das Auto. Ne? Also wir müssen zum Beispiel auch anhalten, wenn ein gelbes Lämpchen angeht oder wenn schlechte Sicht ist oder uns entsprechend. Also wir haben wirklich auch die Aufsicht zu führen und das werden uns die Computer so schnell nicht abnehmen. Und das ist auch eine ganz komplizierte Situation, gerade jetzt mit diesen Assistenten.
Aber verführen diese Systeme nicht dazu, schlechter aufzupassen?
Ja, nein, die verführen nicht nur dazu, sondern das ist eigentlich ein Effekt, dieser Leitstandeffekt. Ja, du sitzt im Auto, du guckst im Auto sozusagen beim Fahren zu und dann kommt eine Situation, wo das Auto überfordert ist und es blinkt und es macht einmal Bing und jetzt musst du weiterfahren.
Also ich kenne das so von Bekannten, die erzählt haben, dass sie die Spur wechseln wollten und das Auto hat aber plötzlich gegengelenkt, weil es irgendetwas registriert hat, was der Fahrer so nicht gesehen hat. Und dann kam mal von hinten auch schon wieder einer. Und das sind diese Situationen. Ja. Ne?
Oder der Radar übersieht einen Motorradfahrer. Du merkst im letzten Moment, der bremst ja gar nicht, jetzt muss ich bremsen. Solche Dinge. Also es gibt ganz viele Situationen, ich habe schon etliche in den Tests von solchen Autos miterlebt, wo du gar nicht merkst, das Auto macht jetzt einen Fehler, aber du musst erstmal erkennen, es macht einen Fehler, welchen Fehler macht es und wie kann ich eingreifen? Ja. Wann muss ich eingreifen? Diese Übergabe quasi vom Autonomen wieder zum menschlichen Fahren, das ist ein ganz großes Problem und vor allen Dingen, wenn das autonome Fahren immer besser klappt, dann sind die Zeiten ja immer länger. Ich döse da vor mich hin, gucke zu, alles funktioniert und dann kommt ganz schlagartig eine Situation, wo das Auto das Gefühl hat, ich kriege nicht mehr genug Sensordaten, tiefstehende Sonne blendet mich, irgendwas ist auf der Straße, irgendwas hat sich verändert an der Verkehrsführung. Ich muss jetzt die Kontrolle abgeben. Oder die Netzanbindung ist weg. Das haben wir natürlich auch ganz oft. Wenn so ein armes Auto über Vodafone fährt, dann hätte es gestern ganz große Probleme gehabt. mit seiner Vernetzung. Und solche Geschichten. Und dann heißt das jetzt, Mensch, du bist wieder dran, ne? Und schlagartig, du musst einspringen, musst reagieren. Also ganz schwierige Situation.
Ich empfinde die deutsche Autoindustrie da sehr zurückhaltend, was vernetzte Autos angeht. Und ist das ja eigentlich gar nicht so schlecht, wenn man bedenkt, was du gerade erzählt hast. So, ich würde sagen, wir hören für heute auf.
Ja, ich habe auch keine...
Wir haben, glaube ich, auch keine Nachfragen mehr. Ja, das erste vernetzte Auto, was, glaube ich, im Fernsehen so zu sehen war, war Knight Rider, also Kit, das Auto von Michael Knight. Ich hoffe, wir können das Foto noch einblenden. Ich glaube, das passiert. Genau, es war kurz eingeblendet. ich habe vor kurzem noch gelesen zu CES, dass Volvo jetzt auch so ein Wearable hat, womit es dann sein Auto, womit man das Auto ansprechen kann. So, bitte einmal vorheizen, bitte Türen öffnen. Das ist ja fast schon Kit, oder?
Das Passt. Geht schon wirklich das in die Richtung. Kit. Also ja.
Also fahren wir in die Zukunft.
Ja, in die 80er.
Ja. Vielen Dank fürs Zuschauen und Zuhören. Tschüss. Bis nächste Woche auf der CeBIT.
Ja, genau.